Bevor es losgeht, auch dieses Jahr verleihen wir wieder die Amboss Awards. Einfach, weil eure Arbeit einen echten Unterschied macht, Tag für Tag, und das eine Würdigung verdient. In der Forschung und der Lehre ist das ja völlig normal, dass da großartige Arbeit mit Preisen ausgezeichnet wird. Wir finden, für die klinisch-praktische Arbeit sollte das genauso sein. Und deshalb ehren wir auch dieses Jahr drei Initiativen, die die Patientenversorgung auf innovative Weise stärken, Fort- und Weiterbildung neu denken oder die Pflege voranbringen. Bewerben können sich Personen, Initiativen oder Teams, die mit ihrem Engagement auf den wesentlichen Kern der Patientenversorgung abzielen und dabei die größtmögliche Wirkung entfalten. Die Gewinnerprojekte erhalten ein ganz besonderes Förderpaket inklusive Vorstellung im Amboss-Podcast. Ihr könnt euch ab sofort bewerben oder ein Projekt vorschlagen. Einsendeschluss ist der 31. März und wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann schon im Juni auf unserer großen Preisverleihung in Berlin. Macht am besten gleich mit unter go.amboss.com/award2026. Viel Erfolg und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Wir sollen bei der Sepsis alle Blutkulturen aus einer Venenpunktion abnehmen. Also das ist jetzt geändert worden, weil einfach die Evidenz dafür da ist, dass das besser ist. Die Blutreinigungsverfahren, die sogenannten, die Adsorbertechniken, sind als nicht evident ausgewiesen worden, obwohl sie tausendfach in Deutschland angewendet wird. Das ist auch ein Phänomen.
Der Amboss-Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema Sepsis, neue Leitlinie, neue Pflichtfortbildung. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Habt ihr es gemerkt beim Jahreswechsel? Als die Korken knallten und das Feuerwerk vonstatten ging, da ist für die allermeisten von uns eine Pflicht hinzugekommen. Eine Pflichtfortbildung genauer gesagt, und zwar zur Sepsis. Und die betrifft, fast alle, die in der Klinik arbeiten. Außerdem kam vor kurzer Zeit auch ein Leitlinien-Update zur Sepsis raus. Auch darüber sprechen wir heute. Und zum Schluss haben wir noch zwei Fälle für euch in petto. Volles Programm also mal wieder. Und deswegen legen wir direkt los. Als heutigen Gast begrüße ich Dr. Matthias Gründling, Leiter des Qualitätsmanagement-Projekts Sepsis-Dialog und Oberarzt an der Klinik für Anästhesiologie der Universitätsmedizin Greifswald. Dr. Gründling, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast sind.
Ja, hallo, sehr gerne.
Bevor wir gleich zur neuen Pflichtfortbildung kommen, lassen Sie uns doch zunächst einmal auf septische Verläufe schauen in Deutschland. Wie häufig liegen die vor?
Ja, Sepsis ist tatsächlich häufiger, als man denkt, also auch als die Medizinerinnen und Mediziner denken. Es gibt unterschiedliche Zahlen und die am meisten zitierten sind, dass ungefähr jedes Jahr 230.000 Menschen daran erkranken. Und wir ungefähr 85.000 Todesfälle sogar in ganz Deutschland haben. Also eine sehr, sehr beachtliche Anzahl von Patienten und Patientinnen und dadurch eine extreme Relevanz, auch wegen der vielen Todesfälle natürlich, ne?
Mit den Zahlen ist es ja aber oft gar nicht so einfach, ne? Warum haben wir da so eine Unschärfe?
Ja, tatsächlich. Also es gibt Statistiken von den Todesbescheinigungen, dann sind es deutlich weniger. Man muss sagen, wenn einer an einer Sepsis stirbt, hast er meist irgendeine andere Vorerkrankung. Hm. Die sind dann als Todesursache, also es ist ja immer eine Infektion, die zugrunde liegt, also eine Lungenentzündung zum Beispiel. Und die Daten, die wir haben, resultieren aus Verschlüsselungsdaten, also ICD-Kodierung. Und die werden in Deutschland gemacht, nicht um Häufigkeiten zu finden, sondern um Vergütungen für die Krankenhäuser zu bekommen. Und deshalb stimmen die einfach nicht. Und ein Register gibt es in Deutschland nicht dazu. Ja, aber das ist international oft nicht anders.
Das heißt, internationale Vergleiche wären auch gar nicht so einfach.
Oh ja, das ist ein ganz heißes Thema, weil es wird ja oft gesagt, dass wir in Deutschland besonders schlecht sind, was Sepsissterblichkeit betrifft. Und das kann man wirklich gar nicht vergleichen. Es sind komplett andere Gesundheitssysteme. In Deutschland werden viel mehr Menschen behandelt, die in anderen Ländern gar nicht behandelt werden würden. Also zum Beispiel, wir sind Weltmeister im Hüften, Implantieren und Kniegelenken. Und wenn die sich dann infizieren und eine Sepsis daraus entsteht, dann gibt es das in Norwegen zum Beispiel gar nicht oder in, ich sage jetzt spontan, irgendein Land, weil da gar nicht so häufig sowas gemacht wird. Und ein Zeichen zeigt das auch noch. In Deutschland sind 60% der stationär behandelten Sepsisfälle tatsächlich stationär erworben und nur 40% ambulant erworben. Und in der Welt sind 80% ambulant erworben. Und also damit sieht man, man kann das einfach nicht vergleichen, auch wenn das immer gerne gemacht wird, um eben also besonders für Deutschland die Motivation abzuleiten, hier endlich was zu tun. Und mein Credo ist einfach, ob das jetzt 40.000 Tote sind oder 150.000, es sind allemal zu viel. Und wir wissen, dass wenn wir was dagegen tun, Sepsis eher erkennen, dass diese Zahlen zurückgehen, egal wie hoch sie waren.
Aber wenn Sie jetzt diese Zahlen nennen, wäre es dann nicht sinnvoller, in Hygieneschulungen mehr zu investieren, statt in Sepsis erkennen?
Ja, naja, das ist ja, Sie sprechen ja die Prävention jetzt an und nosokomial heißt ja nicht, dass es Hygieneschweinerei ist. Also das wird ja immer so abgeleitet, das sind multiresistente Erreger, die wird von einem zum anderen übertragen. Natürlich gibt es das und das kann man durch Hygieneschulungen verbessern. Aber wenn Sie einen Patienten nehmen, der zum Beispiel eine große Tumoroperation am Darm hatte und dann 3 Tage später eine Anastomoseninsuffizienz kriegt, davon septischen Schock, dann hat das nichts mit Hygiene zu tun.
Okay, dann hören wir die Evidenz. Die Zahlen zumindest sind so ein bisschen fraglich. Dann greifen wir doch mal auf Eminenz zurück. Was sagen Sie denn? Wie läuft's mit der Sepsis? Wie gut sind wir? Wie schlecht sind wir? Ganz persönliche Einschätzung.
Ja, also ich glaube, in den letzten Jahren, und da meine ich so 10 bis 20 Jahre, ist enorm viel passiert in Deutschland. Es gibt unterschiedliche Organisationen, Kliniken, die sich sehr intensiv darum kümmern, zum Beispiel in die Uniklinik in Jena, aber auch bei uns hier in Greifswald und viele andere auf unterschiedlichen Gebieten. Und da hat sich sehr viel getan und zusätzlich kommt, dass die Politik eben das auch erkannt hat, dass das ein Problem darstellt. Zum Beispiel wird die Kampagne Deutschland erkennt Sepsis vom Bundesministerium für Gesundheit finanziert. Das ist Bevölkerungsaufklärung, das ist aber auch Schulung für ein Personal, also dass jeder die Sepsis auf dem Zettel hat. Und es kommt jetzt für die Krankenhäuser noch was seit 1. Januar hinzu, das ist das Qualitätssicherungsverfahren Sepsis. Und damit haben wir quasi so ideale Bedingungen und eine neue Leitlinie haben wir auch noch. Das ist wirklich tatsächlich Zufall. Das ist kein abgekartetes Spiel gewesen, das ist Zufall. Und das alles zusammen, also bin ich fest von überzeugt, dass wir damit ideale Bedingungen in Deutschland haben, die Qualität in der Diagnostik, Behandlung und auch der Nachsorge der Sepsis zu verbessern. Wir machen einen kleinen Fehler, wir machen wieder 120%, also alles muss übererfüllt werden. Das hindert dann oft, weil es lästig ist und viel Arbeit macht. Aber ich habe die Hoffnung, dass das ein bisschen zurückgenommen wird und wir dann mit 80% super was erreichen für unsere Patientinnen und Patienten.
Dann lassen Sie uns doch, bevor wir in die Qualitätssicherung Sepsis schauen, vielleicht einen ganz kurzen Blick in die Leitlinie werfen. Können Sie uns vielleicht so die 5 für Sie wichtigsten Änderungen oder vielleicht auch spannendsten Änderungen rauspicken?
Also eigentlich sind es gar keine großen Änderungen in der Leitlinie. Es ist ja ein Update der Vorleitlinie, die sich anlehnt an die internationale Leitlinie, auch die schon wieder ein paar Jahre alt ist. Aber ein Schwerpunkt ist zum Beispiel, dass die deutsche Leitlinie in der Diagnostik, die Blutkulturdiagnostik aufgreift. Das ist in der weltweiten internationalen überhaupt nicht erwähnt, interessanterweise. Und die Deutsche geht sogar noch weiter, sagt zum Beispiel ganz speziell, wir sollen bei der Sepsis alle Blutkulturen aus einer Venenpunktion abnehmen. Also etwas, was für die Praxis enorm Bedeutung hat, sonst hat man immer an 2, 3 Stellen versucht, Blut zu bekommen und oft ging es nicht. Das sind ja schwerkranke Patienten, die man da quält mit Blutentnahmen. Und das ist jetzt geändert worden, weil einfach die Evidenz dafür da ist, dass das besser ist. Dann haben wir einen sehr starken Fokus auf das Erkennen der Sepsis, das Screening. Also die Leitlinie sagt, dass man screenen soll und das Ganze mit Tools. Sie sagt auch ähnlich wie die internationale, das ist der Q-Sofa, der lange Zeit empfohlen wurde, kein alleiniges Instrument sein soll, insbesondere wegen seiner schlechten Sensitivität. Also damit übersieht man Patientinnen und Patienten. Und auch wenn es nicht hundertprozentig da drin steht, aber aus der Tabelle, die da mit drin ist, ergibt sich eigentlich, dass der News 2 der Score ist, auch wenn er ein bisschen komplexer ist als der Sofa, den man nehmen sollte. Und vermutlich wird er sich auch in der Klinik durchsetzen. Ja, und ansonsten eine Aussage zum Hydrocortison gibt es, die auch wieder ein bisschen anders ist als die letzten Jahre. Jetzt kann man auch wieder Flutrocortison dazu nehmen, also Mineralokortikoid. Dann die Blutreinigungsverfahren, die sogenannten, die Adsorbertechniken, sind als nicht evident ausgewiesen worden, obwohl sie tausendfach in Deutschland angewendet wird. Das ist auch ein Phänomen. Das wird vergütet, warum auch immer. Und dadurch wird es genommen, obwohl die Studienlage schlecht ist. Ja, das sind so die, glaube ich, wichtigsten. Ach so, und eine Sache noch. Die Leitlinie sagt auch was zu den Langzeitfolgen. Und was wir als Intensivmediziner dazu tun können, dass wir zum Beispiel eben in den Brief schreiben, dass es Langzeitfolgen gibt, wo man Hilfe bekommt. Da ist so ein richtig ein zitierter Standardsatz, Textbaustein, den man in den Brief reinmachen soll.
Stichwort Post-Sepsis-Syndrom.
Genau, ja, ja, ja.
Würde sich eigentlich eine eigene Episode auch mal zu lohnen. Ich schreibe mir das mal auf den Zettel, ja.
Ja, unbedingt, zumal, ja, also Long-Covid oder Post-Covid kennt heute jeder. Und Post-Sepsis ist genau das Gleiche, nur dass es das schon immer gibt, auch vor Covid, ne, und ja. Hm.
Okay, das im Schnelldurchlauf. Dann lassen Sie uns jetzt einen Blick auf diese QS-Sepsis werfen, auf diese Pflichtfortbildung, die ab dem 01.01. dieses Jahres gilt. Was hat es damit auf sich? Wer muss die anbieten? Wer muss die machen?
Ja, das QS-Sepsis ist ein Verfahren, oder es gibt verschiedene Qualitätsverfahren in Deutschland zu Hüften, zur Pneumonie. Ich glaube, da ist das eine oder andere zurzeit pausiert, weil die Sepsis so in den Vordergrund gekommen ist. Und es geht darum, dass alle deutschen Krankenhäuser, die Patientinnen und Patienten, Erwachsene, also ab 18, mit Sepsis behandeln, bestimmte Qualitätskriterien erfüllen müssen. Das ist dieses Jahr noch ein bisschen Probe und ab nächsten Jahr ist es praktisch abrechnungsrelevant irgendwann, ne? Also zumindest wird es publiziert nach außen hin und man wird sich schon rechtfertigen müssen, warum man das nicht erfüllt. Und wenn man schaut, was das für Dinge sind, dann sind es eigentlich ja Selbstverständlichkeiten. Ein Punkt ist, dass wir für alle Patienten, die wir am Ende mit einer Sepsis verschlüsselt haben im Krankenhaus, dass wir für die eben nachweisen müssen, dass wir mit Qualität diese Patientinnen und Patienten diagnostiziert und therapiert haben. Und das wird fallbezogen auch abgefragt. Und als erstes wird halt gefragt, hast du diesen Patient gescreent auf das Verhindern einer Sepsis und wenn ja, womit? Das wird abgefragt. Dann hast du Blutkulturen abgenommen. Und zwar, hast du die vor Beginn der antiinfektiven Therapie abgenommen oder vor der Änderung der antiinfektiven Therapie? Also Beispiel, ein Patient hat eine Lungenentzündung und die Pneumonie wird immer schlechter und der entwickelt eine Sepsis, also ein zusätzliches Organversagen. Und das Ganze unter antiinfektiver Therapie, dann hat mein Antibiotikum vermutlich nicht funktioniert. Und dann nehme ich nochmal Blutkulturen ab und ändere kalkuliert das Antibiotikum. Und das muss ich eben erst die Blutkulturen abnehmen und dann das Antibiotikum. Also das ist so eine Frage, die immer wieder aufschaut. Wenn ich schon Antibiotikum habe, dann kann ich das doch nie erfüllen. Doch, kann ich, weil vorher hat es ja nicht funktioniert. Also der Antibiotika-Zeitpunkt wird erfasst, der Blutkulturzeitpunkt und dadurch das Vorher-Nachher ausgerechnet. Und dann muss ich den Tag der Sepsisdiagnose noch dokumentieren. Da wird man sich jetzt auch fragen, also der Laie fragt sich, wieso dokumentieren die das nicht? Ne? Ja, aber in der Klinik ist es oft so, dass man die Patienten behandelt als Sepsis, aber man sagt nicht explizit, das ist eine Sepsis. Und das wird jetzt verlangt. Und das sind die patientenbezogenen Qualitätskriterien. Und dann gibt es noch einrichtungsbezogene Qualitätskriterien. Da geht es um Personalschulungen und bestimmte Formalitäten. Was auch noch ganz witzig ist, also was man ja auch nicht so ganz glaubt, das ist ein Verfahren, das gilt nur für die GKV-Patienten, also die gesetzlich Versicherten. Die 10% Privatpatienten, ich habe es nie verstanden, das hat eine gesetzliche Ursache, die sind da nicht dabei, die profitieren natürlich auch davon. Weil wenn ich mein Personal schule, wird es ja bei den Privatpatienten nicht vergessen, wie man eine Sepsis diagnostiziert und behandelt. Also es ist ein bisschen komisch, alles in Deutschland. Ja.
Aber mit Ratio geht man da am besten ohnehin nicht mehr ran.
Nee, ja, ja, das ist extrem seltsam, ja.
Da kann man nur mit den Schultern zucken. Ich hätte mal eine Frage zu diesen patientenbezogenen Qualitätssicherungsmaßnahmen. Mhm. Sie haben es gesagt, eigentlich sind das Selbstverständlichkeiten und die Sepsis ist ja jetzt nun auch ein Krankheitsbild, ja, wo es auf Zeit ankommt.
Absolut.
Ne? Die erste Stunde ist entscheidend. Und jetzt nehmen wir da noch mehr Rumgeklicke rein und Dokumentation. Und wenn es dann, also ich stelle es mir gerade in der Notaufnahme vor, dann geht's heiß her und dann nimmt man halt die Blutkulturen ab und dann legt man los, hit hard and early. Dann saugt man sich doch am Ende ohnehin irgendwas aus den Fingern. Da guckt doch keiner auf die Uhr und schreibt das dann mit in der Situation, wenn es brenzlig ist. Und man vielleicht auch noch drei solche Patientinnen und Patienten hat.
Ja. Also da ich Optimist bin, glaube ich nicht, dass es so kommt. Und wenn es so kommen sollte, müssen wir uns was einfallen lassen, dass es eben nicht passiert. Also erstens, als Pflegende und als ärztliches Personal sind wir dazu da, zu diagnostizieren, bevor ich eine Krankheit behandle. Das ist nun mal so. Das ist in der Notaufnahme, in der Intensivmedizin, in der Arztpraxis überall das Gleiche. Und für dieses Diagnostizieren kriegen wir jetzt Tools an die Hand. Die nennen sich Screening-Tools. Es ist also unser Job. Und unser Job wird einfacher. Und es ist bekannt, wenn ich screene, erkenne ich halt die Sepsis schneller. Das heißt, diese Mehrarbeit führt dazu, dass ich besser werde und dass unsere Patienten weniger sterben werden und dass die Langzeitfolgen hoffentlich auch geringer werden. Also es lohnt sich, da zu investieren. Und natürlich ist das erstmal mit organisatorischen und Arbeitsaufwand verbunden, aber am Ende, wenn es sich eben etabliert hat, werden sich Erfolge zeigen. Und ein Problem gibt es natürlich auch. Ich höre immer im Radio, dass wir in Deutschland die Digitalisierung vorantreiben wollen. Und das soll auch die Medizin betreffen, höre ich immer wieder. Und da gibt es ein richtiges Problem. Ich halte relativ viel Vorträge über Sepsis und auch über das QS-Verfahren. Und eine Standardfrage, die ich immer allen Zuhörenden stelle, ist, hat bei euch einer das Verfahren schon digitalisiert? Bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet. Letzten Mittwoch gefragt bei über 500 Leuten. Das heißt, wenn es digitalisiert wäre, würde es auch noch einfacher werden, weil alle Werte, die wir da, die Screening-Parameter, ne, schnelle Atmung, Blutdruck, Temperatur, das haben wir doch alles. Das haben wir schon gemessen, das steht irgendwo. Und jetzt müssen wir halt die Anbieter dieser Krankenhausinformationssysteme, die müssen wir in die Pflicht nehmen, das zu digitalisieren. Und das ist leider bisher nicht passiert. Scheint auch was typisch Deutsches zu sein. Da müssen wir immer ins Ausland schauen. Da hat man vielleicht die 120% nicht ganz auf dem Zettel der Übererfüllung und deutsche Gründlichkeit. Aber in Australien hat man gleich geklärt, wie es geht, wie es in der Praxis funktionieren soll. Und hier hat man gesagt, ihr müsst es machen. Macht euch mal einen Kopf, wie ihr es macht.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie das ablaufen soll, weil im Moment ist es ja schon so, dass dann nach 10 Tagen Intensivaufenthalt und dann noch dem stationären Aufenthalt sich meistens ein Weiterbildungsassistent oder eine Weiterbildungsassistentin hinsetzen muss und aus den Akten rauskramen muss, was wann passiert ist, und dann sind die Zahlen mal da und mal nicht. Kann man sich natürlich dann fragen, wie sinnvoll das ist, wenn das dokumentiert und eingereicht werden muss. Würden Sie sagen, ohne Digitalisierung ist das QS ein zahnloser Tiger?
Ja, ein zahnloser Tiger vielleicht nicht. Also diese große Abhängigkeit von der Digitalisierung haben wir natürlich auch nicht. Es fokussiert ja schon unseren klinischen Blick auf wichtige Themen. Und das geht natürlich auch ohne Digitalisierung. Es ist nur gruselig, wenn wir eben das, was wir eigentlich könnten, hierfür nicht nutzen werden. Und wir müssen jetzt gemeinsam dafür kämpfen, dass jeder dieser Schritt, wir werden ja den Blutdruck nicht mit einer Blutdruckmanschette messen, sondern mit einem Gerät. Und dieses Gerät ist natürlich anschließbar an die Dokumentationssysteme und die Daten sind natürlich übertragbar. Man muss es nur im Einzelfall eben hinkriegen und konfigurieren. Und dann wird ein Score ausgerechnet. Und zwar kann man das automatisiert ausrechnen. Und im Idealfall kann man auch einen Alarm verschicken von der Normalstation, wo dann einer hingeht, ne? Und dazu müssen wir doch kommen. Und wenn wir diesen Prozess von Anfang bis Ende so durchstylen, dann würden sich am Ende auch die Qualitätsbögen, wo der Assistenzarzt, den Sie zitiert haben, der das alles ausfüllen muss und sich raussuchen, das ist ja alles schon da. Das kann ja auch automatisch in diesen digitalen Bogen, ist ja ein digitaler Bogen, der am Ende ans EQT geschickt wird. Also das müssen wir schaffen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir Ende des Jahres ein ganzes Stück weiter sein werden, weil einfach ja der Wille auch da ist, das zu digitalisieren.
Und der Hebel der Vergütung, die sich darauf auswirkt, natürlich auch ein starker ist, ne?
Das weiß ich halt nicht. Klar ist der Hebel da, aber das kann man ja auch manuell machen, ne? Und hat ja auch immer funktioniert. Also das glaube ich nicht, dass es. Und bisher sind die Kliniken nicht bereit, für das Qualitätsverfahren Geld auszugeben. Ne? Also da wird kein Personal dafür freigestellt, da wird nicht geguckt, wie kann man das, also manche waren ganz überrascht, dass am 1. Januar sowas ansteht.
Gut, dann gucken wir mal, wie schnell die Faxgeräte aufgerüstet werden.
Ja.
Ich will jetzt auch nicht zu schwarzmalerisch sein. Ich kann schon mal spoilern. Sie haben ja bei sich in Greifswald schon einiges umgesetzt. Und auf die Zahlen oder auf die Einschätzung, was sich da getan hat, kommen wir gleich. Also so ganz, wie ich es jetzt geschildert habe, ist es ja nicht. Es ist ziemlich mächtig. Aber wir resümieren nochmal. Was ist patientenbezogen zu beachten? Vielleicht einfach nochmal einmal kurz aufzählen.
Patientenbezogen müssen wir das Screening beachten, dass wir das bei jedem Patienten, der ein Risiko für eine Sepsis hat, machen. Dann müssen wir Blutkulturen entnehmen, das zeitlich dokumentieren. Die Blutkulturentnahme muss vor Beginn der antiinfektiven Therapie stattfinden. Und dann müssen wir den Tag der Sepsisdiagnose dokumentieren. Das sind die patientenbezogenen Forderungen. Okay.
Das heißt, das machen die Kolleginnen und Kollegen dann bei der Arbeit. Aber die Krankenhäuser müssen auch leisten. Was müssen die machen?
Die müssen eine SOP zur Sepsis haben. Hatten wir bis 1. Januar auch nicht.
Tatsächlich?
Ja, das habe ich selber gestaunt. Aber trotzdem haben wir natürlich geschult. Und bei uns haben die meisten Sepsis auf dem Zettel, aber eine SOP hatten wir eben nicht. Ne? Und die muss man haben. Die haben wir übrigens ein Arbeitspapier erstellt. Das kann man downloaden und dann für sein Haus abgleichen. So eine SOP ist ja schon ein bisschen Arbeit. Dann muss das ABS, Antibiotic Stewardship, rundum organisiert sein. Das heißt, es muss sowas überhaupt geben. Es müssen Visiten gemacht werden, mikroinfektologische Visiten. Die Anzahl richtet sich nach der Größe des Hauses. Dann muss es Schulungen geben zur Vermeidung katheterassoziierter Infektionen. Das ist der Bereich der Prävention der Sepsis praktisch. Und dann muss das medizinische Personal einmal im Jahr allgemein zur Sepsis geschult werden. Das sind so die Anforderungen.
Kurze Frage, die Schulung zu katheterassoziierten Infektionen, muss die auch ärztliches Personal machen oder ist das eher eine pflegerische Sache?
Nee, das ist total witzig. Das müssen die Ärztinnen und Ärzte nicht machen. Verstehe ich auch überhaupt gar nicht, aber ja.
Das ist 80% der Pflegekräfte, ne? Wenn ich das richtig, genau. Die müssen das machen.
Ja.
Und die anderen 20% müssen nicht? Oder wie entscheidet sich das?
Nee, das ist ja mal so, hier wurde nicht 120% gefordert, sondern nur 80. Das ist ja mal gut. Das ist einfach ja nicht realistisch, dass man alles schult. Ne? Und so kommt diese Zahl zustande. Das wird schon schwer genug. Viele Krankenhäuser haben Leiharbeitskräfte viel. Und die dann mal in dem Krankenhaus in dem Sinn. Und wenn ich dann das nachweisen will, das wird alles sehr komplex. Ne? Also mit einem E-Learning-System kann man das ja ganz gut nachweisen. Das zählt das System automatisch und weiß dann, wann man 80% hat. Wenn man weiß, wer bei einem arbeitet. Möglicherweise wissen das auch nicht alle. Ja, das wird auch spannend.
Und dann gibt's noch einen letzten Punkt, ne?
Ja, genau. Das ist die hausinterne Antibiotika-Leitlinie, wo also genau beschrieben steht, welches Antibiotikum man kalkuliert, wo einsetzt.
Angepasst ans hausinterne Erreger- und Resistenzspektrum.
Absolut, ja. Also das ist ja die sogenannte Tarragona-Strategie, dass man halt eben weiß, was man im Haus hauptsächlich für Probleme hat.
Das sind jetzt auch alles Punkte, die Schulungen vielleicht nicht, aber ich sag mal eine SOP, Antibiotic Stewardship Konzept, eine hausinterne Antibiotika-Leitlinie. Ist das eigentlich jetzt etwas in feste Formen gegossen, was es ohnehin schon meistens gibt?
Na, ohnehin schon meistens würde ich nicht sagen. Also vor 2 Jahren gab es eine Umfrage, die Europäische Sepsis-Survey, die hat mein Kollege Christian Scheer gemacht und die Daten sind auch publiziert. Und daher weiß man, dass ungefähr die Hälfte, glaube ich, der Krankenhäuser nur so eine SOP und diese Regeln erfüllt. Ne? Also da ist schon mal 50%, die es nicht haben. Und ja, man muss einfach sagen, dass diese Basics notwendig sind für eine gute Therapie und Diagnostik.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann wird sich das auch künftig auf die Vergütung auswirken. Wie wird das funktionieren?
Ja, also da bin ich sicherlich vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner. Das muss man eigentlich das IQTIC fragen. Das ist das Institut für Qualität in der Medizin, das praktisch dieses Verfahren entwickelt hat im Auftrag des gemeinsamen Bundesausschusses. Und dahin muss man die Daten melden, also genau nachweisen, so und so viel Prozent meiner Mitarbeitenden haben die Schulung gemacht oder bei dem Patienten habe ich das und das Screening gemacht mit dem und dem Instrument. Und dann ist von denen also gefordert, ich muss mal angenommen 90% erfüllen und wenn ich nur 88 erfüllt habe oder nur 60, dann gibt's ein Problem. Das wird erstens nach außen dargestellt. Also man weiß, theoretisch als Patientin oder Patient, also wenn ich nach Greifswald gehe und die erfüllen da nur 60%, gehe ich lieber ins Nachbarklinikum, ne, wo die 80% erfüllen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Sepsis schneller erkannt hat, eben ein bisschen besser. Das wird dargestellt und dann gibt es, glaube ich, so Mehrschrittverfahren, wo praktisch die Klinik aufgefordert wird, Stellung zu nehmen, sogenannte Stellungnahmeverfahren. Und dann muss man sich erklären, warum das so ist und vor allen Dingen, was man vorhat, um das zu ändern. Und erst dann kommt es zum tatsächlichen erlösrelevanten Vorgehen.
Okay, das ist jetzt die hohe Ebene, das Krankenhaus. Was ist es auf der individuellen Ebene? Was habe ich zu befürchten, wenn ich zum Beispiel einfach nicht richtig dokumentiert habe, weil zu viel los war? Schockraum und noch einer und noch einer. Und dann habe ich die Zahlen einfach nicht mehr parat oder es auch einfach vergessen habe?
Ja, das weiß ich nicht. Wenn es bei uns passieren würde, würde ich versuchen, mit der Kollegin oder dem Kollegen zu sprechen und sagen, Mensch, was waren da? Das ist doch wichtig. Der Patient hätte vielleicht auch noch davon profitiert, müssen wir nochmal drüber sprechen. Aber dass das irgendwelche tatsächlichen Konsequenzen hat, arbeitsrechtliche oder so, kann ich mir kaum vorstellen. Und das ist, glaube ich, auch nicht die gute Strategie davon. Also, was ich immer sage, dieses Qualitätsverfahren, das ist so wichtig, das muss uns allen Spaß machen. Wir müssen Freude haben, besser zu erkennen, zu diagnostizieren und therapieren. Und diese Freude wäre bestimmt mit so einem Reglementierungsverfahren nicht besonders groß, sage ich mal.
Das gefällt mir gut, das ist eine sehr optimistische Art und Weise, an die Sachen ranzugehen. Wer schon mal versucht hat, was in einem Krankenhaus zu implementieren, merkt ja häufig, dass es ein bisschen anders ist. Ne? Da stößt man ja manchmal an sehr eingefahrene und schon auch lange bestehende Strukturen. Noch mehr Dokumentation, noch mehr Schulungen in der ohnehin schon knappen Zeit werden jetzt nicht immer unbedingt mit Freude aufgenommen. Wie ist Ihnen das denn gelungen? Diese Sepsis-Pflichtfortbildung bei Ihnen in Greifswald zu etablieren?
Ja, also es ist tatsächlich schwierig, die Leute zu motivieren. Wir machen ja Qualitätsmanagement seit 15 Jahren in Greifswald zur Sepsis. Und ich hätte nie gedacht, dass mir das mal Spaß macht, sowas. Ja. Aber als ich gesehen habe, als wir ganz einfache Sachen mit den Pflegekräften besprochen haben, was man verbessern kann, und wir dann mit denen rückgekoppelt haben, dass im ersten 2 Jahren die Sterblichkeit um 15% gesunken ist. Und da haben die alle gesagt, wow, das haben wir geschafft. Bloß weil wir Sepsis auf dem Zettel hatten, bloß weil wir Blutkulturen abgenommen haben konsequent und die Keime schneller gefunden haben. Das ist ja mega cool. Und wir haben halt dann ein Team gebildet aus Pflegenden und Ärztinnen und Ärzten, Intensivmedizinern, Normalstationsleuten, Mikrobiologen, Hygieniker und die haben zusammen Bock, was zu ändern. Die haben daran Spaß und das überträgt sich und ich glaube, das ist das Prinzip. Und man wird nicht mit Formalien weiterkommen, indem man auf Gesetzestexte pocht, ne, und ihr müsst und das, sondern ich muss zeigen, was es bringt.
Da haben Sie in 2 Jahren um 15% die Mortalität gedrückt, im gesamten Haus oder auf der Intensiv?
Ja, am Anfang tatsächlich sind Zahlen damals von der Intensivstation gewesen, aber wir wissen aus dem Deutschen Qualitätsbündnis Sepsis, wo wir Mitglied sind, das sind übrigens nur 70 Kliniken aus ganz Deutschland, ich glaube wir haben 1400 oder so, also die haben Lust auf Qualitätsmanagement bei Sepsis, interessanter Fakt auch, ne? Und da sieht man, dass unsere tatsächliche Sterblichkeit, das sind wieder Verschlüsselungsdaten jetzt, immer so 10, manchmal 15% niedriger ist als die vorhergesagte. Und vorhergesagt auf Basis der Nebendiagnosen, Risikofaktoren und sowas. Ne? Also das ist schon risikoadaptiert.
Mhm. Gibt es noch weitere Veränderungen, die dieses Vorgehen, diese Qualitätssicherung bei Ihnen im Haus gezeigt hat?
Also das Qualitätsverfahren jetzt hat ja bei uns noch gar nichts gezeigt, ne? Weil wir haben die Probleme wie alle, dass wir das nicht richtig auf die Ketten kriegen wegen fehlender Digitalisierung. Aber wir haben eben vorher uns schon sehr gekümmert und auch geschult auf allen Stationen viel Erkennen und viel Blutkulturdiagnostik. Also genau das, was jetzt eigentlich gefordert wird. Und bei uns hat halt jeder Krankenschwester, jeder Pfleger, jeder Arzt Sepsis mehr auf dem Zettel als vielleicht in anderen Häusern. Und deswegen ist die Sterblichkeit geringer. Und was wir jetzt auch so ein bisschen angehen, sind diese Langzeitfolgen. Ne, auf der Intensivstation zum Beispiel kriegen die Patientinnen und Patienten ein Intensivtagebuch, wo die Pflegekräfte und die Angehörigen einschreiben. Wir haben eine Psychologin auf der Intensivstation, die sich um die Angehörigen kümmert, auch motiviert, die auch wir mal in Anspruch nehmen können. Und wir haben zum Beispiel in den Arztbrief jetzt seit Januar auch schon diesen Satz, dieses Hilfeangebot integriert. Die kriegen auch eine Broschüre mit von der Sepsishilfe aus Deutschland. Also da haben wir schon uns auch ein bisschen drum gekümmert.
Können Sie das mit dem Tagebuch nochmal erklären? Das ist ja jetzt nicht die Kurve, ne, in die man dann Parameter einträgt.
Also das ist ein Heftchen, also haben wir ein bisschen schick gemacht. Und da schreibt praktisch jeden Tag eben eine Pflegekraft ein: Hallo Herr Meier, heute haben wir Sie das erste Mal versucht, wach werden zu lassen. Sie waren mega gestresst und haben die Augen aufgerissen und wir haben Ihnen wieder mehr zum Schlafen gegeben. Oder dann schreiben die Angehörigen ein: Mein lieber Klaus, heute war ich mit unseren Kindern da und da, ne, und jetzt komme ich dich besuchen. Die Kinder sind zu Hause beim Onkel und so. Und das Ganze dient dazu, also die Patientinnen und Patienten haben ja so einen Filmriss, ne? Der kann manchmal einen Monat sein, ne? Und der soll die Ursache sein für posttraumatische Belastungsstörungen unter anderem. Und wenn die eben diese Lücke durch das Lesen dieses Heftes füllen können, dann soll das was Positives sein zur Verarbeitung. Da gibt es jetzt wenig Studien, aber es gibt schon auch Daten dazu und das, ja.
Das ist wahrscheinlich auch fürs Personal eine gute Sache, oder?
Ja, absolut. Absolut. Also ich habe neulich einen Patienten in unsere Neuroreha verlegt nach Sepsis, ne? Und dann war es ein bisschen langweilig im Verlegungsfahrzeug und dann habe ich diese Dings, da sind mir die Tränen gekommen, was da drin stand. Ne? Also das macht schon was mit einem und das ist aber wichtig. Wir sind ja keine Maschinen, wir wollen interagieren. Also es war nicht einfach, ne? Es gab natürlich da wie immer Barrieren. Oh, was sollen wir jetzt auch noch ein Heft schreiben? Und ne? Und ich schreibe doch da nicht rein, was ich gemacht habe, ne? Dann können die hinterher vielleicht rechtlich was, dann kam noch der Datenschutz. Also da kann man ja ganz viele Hürden aufbauen, ne? Wir haben es einfach gemacht.
Gutes Stichwort. Vielleicht können wir da nochmal reingehen auf das Implementieren selbst. Was gab es da für Probleme bei Ihnen an der Klinik und wie haben Sie das adressiert?
Ja, mit den Lösungen bin ich wahrscheinlich noch ein bisschen eher zurückhaltend. Aber ja, Problem war im Januar letzten Jahres, also ein Jahr vor Einführung, sind wir als Sepsis-Dialog zum Qualitätsmanagement gegangen und haben das vorgestellt. Und da sind wir mit offenen Armen empfangen worden. Aber wir haben schnell gemerkt, im Qualitätsmanagement sitzen halt wirklich Leute, die nicht am Patienten arbeiten. Und das ist eigentlich auch was total schade ist, dass die Verwaltungsteil so getrennt ist, weil man viel besser interagieren könnte. Dann haben wir ja ein bisschen diskutiert und gemacht und überlegt und dann haben wir einen Workshop gemacht im April und alle eingeladen und dann ja, haben wir ein bisschen was beschlossen und ganz schnell gemerkt, es hängt an der IT. Ne, das ist jetzt kein Bashing. Also das, und nicht nur an der eigenen, sondern auch an den Krankenhausinformationssystemanbietern. Ne, also für die Normalstation und für die Intensivstation. Damals war es noch kein Gesetz. Es war auch noch nicht vollständig klar, wie der Datensatz ist. Und da haben die gesagt, oh, noch bevor nichts klar ist, machen wir gar nichts. Ne? Und das war schlecht. Und dadurch haben wir jetzt immer noch nichts. Ne? Also in der Intensivstation werden wir es hoffentlich nächsten Monat haben, dass wir es automatisiert screenen können. Und auf der Normalstation wird es bestimmt noch länger dauern. Also das sind so die Probleme. Ne? Und automatisiert den Zettel ausfüllen am Ende. Der Assistenzarzt, den Sie vorhin angesprochen haben, also da sag selbst ich, das werden wir wahrscheinlich dieses Jahr nicht hinkriegen.
Okay, das alte Problem, die Digitalisierung. Ganz andere Frage, warum gilt das QS-Sepsis nur im stationären Bereich? Warum nicht auch im ambulanten? Da ist ja die Sepsis auch ein wichtiges Krankheitsbild.
Ja, ich denke mal, das ist schon wieder ein gesetzlich verfahrenstechnisches Thema. Ne? Wir sagen ja zwar, dass wir intersektoral mehr agieren wollen in der Medizin, aber es ist ja schon alles total getrennt. Und das ist eben Verfahren, das gilt halt nur für die Krankenhäuser. Und in der Niederlassung, also ich bin aus guten Gründen kein Hausarzt geworden, weil das einfach für mich viel zu kompliziert und komplex wäre. Also den, der nichts hat, von dem zu unterscheiden, der schnell auf die ITS muss. Das, glaube ich, ist das Schwierigste. Und da muss man ja, so wie ich es weiß, noch nicht mal bei jedem Besuch eines Patienten in der Arztpraxis ICD-Kodierung und das entsprechend dokumentieren. Das wird nur einfach abgerechnet als Besuch. Ne? Also da ist ein ganz anderes Level und ich bedauere es natürlich sehr, ne, dass wir da sowas nicht haben. Also im Rettungsdienst ist ja auch der nächste Bereich. Ne? Und aber das ist sehr vielschichtig. Da spielt Ignoranz eine große Rolle, Unwissenheit, politisches Nichtwollen, Bequemlichkeit, extremer Lobbyismus. Und im Rettungsdienst ist halt diese Zersplitterung, das ist ja Landesaufgabe oder Landkreisaufgabe oder Stadtaufgabe, also noch kleiner, dann gibt's unterschiedliche Anbieter, Feuerwehr, DRK und also komplett irre, da ein System reinzukriegen.
Ja, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Also wenn Sie jetzt von Ignoranz und Abschottung und Lobbyismus sprechen, geht es dann insgesamt um politische Entscheidungsträgerinnen und Träger? Oder
ja,
um,
ja, schon.
Okay, also nicht um die Kolleginnen und Kollegen in der
Niederlassung. Nein, nein.
Okay, das war mir nochmal wichtig.
Nee, das nicht. Die sind natürlich auch gestresst durch viel Bürokratie und auch da hören wir ganz oft, also ich sehe vielleicht ein, zwei Mal eine Sepsis im Jahr. Und da versuche ich dann immer zu sagen, na ja, aber laut Statistik müssen Sie schon ein paar mehr sehen, dann haben Sie sie vielleicht nicht erkannt. Ne? Da ist einfach der Bedarf der Schulung extrem wichtig und gerade im ambulanten Bereich sind die Langzeitfolgen. Also das ist extrem wichtig. Also die Patientinnen und Patienten berichten immer wieder, sie werden als Simulanten abgetan. Sie kriegen nicht die Versorgung, die sie bräuchten, ne, und sowas alles.
Okay, überzeugt. Wir machen noch eine Post-Sepsis-Syndrom-Folge auf jeden Fall. Und zumindest in den Kliniken gilt ja dann ab 1.1. dieses Jahres die Pflichtfortbildung.
Ja, und was die Pflichtfortbildung Sepsis betrifft, haben die Kliniken ideale Bedingungen. Sie können alles nutzen. Es ist alles da. Es gibt durch die Kampagne Deutschland erkennt Sepsis Schulungsmaterialien, natürlich E-Learning zu allen diesen Bereichen. Es gibt PowerPoints, wer so oldschool unterwegs sein will. Es gibt One-Minute-Wonder für die, die nur sehr kurze Aufnahmezeiten haben. Also das ist alles da und das kann man benutzen bis hin zu den Aufklärungsmaterialien für die Patientinnen und Patienten nach der überlebten Sepsis. Also das ist genial, dass das da ist.
Da setze ich euch auf jeden Fall einen Link in die Shownotes. Und was ihr dort auch findet, ist ein Link auf unsere Homepage. Für die Pflichtfortbildung Sepsis gibt es nämlich auch ein Angebot von Amboss. Wenn ihr also in der Klinik noch einen Anbieter sucht, der das macht, könnt ihr mal drüber nachdenken, ob das Amboss sein könnte. Dann kriegt ihr diese Pflichtfortbildung in gewohnt guter, digitaler und praxisnaher Amboss-Manier. Könnt ihr mal drüber diskutieren, ob das was wäre. So, und jetzt machen wir noch zwei Fälle. Sie haben zwei Fälle für uns mitgebracht. Der eine ist, würde ich sagen, eine relativ klare Sepsis. Beim anderen springt es einen jetzt nicht so direkt an. Und wir testen jetzt einfach mal dieses Screening-Verfahren und die ganzen Punkte, die wir angesprochen haben, in der Praxis. Legen Sie gerne einfach los.
Genau. Also auch wenn die Hauptursache für die Sepsis die Pneumonie ist, ne, gibt es immer wieder eben Patientinnen und Patienten, die Fremdkörper in sich tragen und da ist die Flexüle, also die vergessene Infusionskanüle, doch ein wichtiger Herd und ich erinnere mich an mehrere Patienten, die dann von der Intensivstation auf die Normalstation verlegt werden und dann steht immer die Frage, auch lassen wir die Flexüle noch oder nicht? Ja, lassen wir noch. Vielleicht braucht er nochmal Flüssigkeit, vielleicht braucht er nochmal ein Antibiotikum. Und der Patient ist ziemlich gut schon wieder drauf gewesen. Auf der Normalstation brauchte keine Flüssigkeit und keine Antibiotika mehr. Und hat dann immer, so hat er mir hinterher erzählt, oh ja, da rechts am Arm, das tat immer ein bisschen weh. Aber die Schwester hat da immer was, einen Verband rumgewickelt und hat zwar nicht drunter geguckt, aber ich habe gedacht, ja, das muss so, ist ja ein Fremdkörper, tut weh. Und irgendwann wurde er delirant auf der Normalstation und hier bei uns in Vorpommern, ich glaube in Bayern ist es ähnlich, Deliranz, häufigste Ursache ist Alkoholkonsum. Das war bei dem Patienten auch so, hat man gedacht, na ja, jetzt 5 Tage kommt er ein bisschen in Entzug. Er hat ihm was zur Beruhigung gegeben und am nächsten Morgen hatte er 40 Fieber, Schüttelfrost, war ganz tachypnöisch, tachykard, hatte fadenförmigen Puls, also schon ein Vollbild einer Sepsis. Wenn man das screenen würde, würde man auf volle Punktzahl im News kommen. Und dann gilt eben das, was immer gilt, keine Diagnose durch die Hose. Dieser Patient braucht eine Anamnese und das heißt hier sich die Akten angucken. Er selber konnte nichts mehr sagen und eine gute klinische Untersuchung. Dann ist sehr schnell diese Flexüle aufgefallen, die also richtig entzündet aussah. Wir haben Blutkulturen abgenommen und hatten innerhalb von 24 Stunden einen Staph aureus, einen sensiblen Staph aureus. Das ist ja eine schnelle Diagnostik, die man heutzutage hinkriegt. Und dann ist der Patient mit Cefazolin therapiert worden und auch über 14 Tage. Also das muss man länger therapieren. Das ist die häufigste Bakteriämie, aber eine, die man nicht nach 5 Tagen aufhören darf zu therapieren. Und ja, einfache Ursache. Aber ein schweres und dramatisches Krankheitsbild, was vermeidbar gewesen wäre, wenn dieser unnötige Fremdkörper entfernt worden wäre.
Dazu natürlich dann auch die plausible Alternativerklärung mit dem Delir bei Alkoholentzugssyndrom.
Ja.
Das macht es natürlich schwierig, aber gerade bei sowas ist ja dann Screening und diese kleine Frage, could it be a sepsis?
Absolut.
Wichtig. Ja. Wollen wir vielleicht einfach einmal den NEWS, diesen National Early Warning Score 2 bei diesem Patienten einmal durchgehen, damit wir den auch nochmal parat haben?
Ja, das können wir gerne machen. Also tatsächlich, wenn man den Patienten gescreent hätte, dann wäre man schnell darauf gekommen, dass es kein Delir ist, sondern ein hochgradiger Verdacht auf eine Sepsis. Er hatte eine Atemfrequenz von 28, also das würde 3 Punkte geben. Ne? Und wenn man in einem Bereich des Scores 3 Punkte hat, dann ist es sowieso schon ein großes Alarmzeichen, das ist die maximale Zahl. Dann war die Sättigung tatsächlich auch niedrig, der war nicht lungenvorerkrankt, war bei 92%, es gibt auch nochmal 2 Punkte, ne, hatte keine Sauerstoffgabe. Blutdruck war unter 90, nochmal 3 Punkte. Herzfrequenz war auch erhöht, war über 100, ist nochmal 1 Punkt. Und Temperatur hatte er 39,8, glaube ich, das sind auch nochmal 2 Punkte. Also das volle, da ist wirklich das Zeichen, wenn man da konsequent vorgeht, dann gibt's einfach kein Zurück. Das ist ein hochgradiger Sepsisverdacht und das muss man einfach machen. Was beim NEWS 2 ein bisschen kompliziert ist, da gibt's jetzt so eine Rubrik, die heißt Hyperkapnie. Also da sind die Sauerstoffwerte, die Sättigungswerte nochmal eine andere Spalte. Und da wird aber wirklich verlangt, dass es ein hyperkapnisches Lungenversagen ist. Und das setzt aber eigentlich voraus, dass man Blutgas gemacht hat. Ne? Also es ist ein bisschen eine schwierige Diagnose. Deswegen haben wir uns entschieden, das erstmal rauszulassen aus dem NEWS 2 Score.
In dem Fall wäre es jetzt auch sehr klar gewesen. Ich finde das immer so interessant. Ne? Also bei jedem dieser einzelnen Parameter, die Sie gerade angesprochen haben, in dem Setting, wo wir jetzt die Sepsis vor Augen haben, ne? Wo hier geht es um das Thema, würde ja jeder Kollege und jede Kollegin sagen, ja klar, wie kann man das denn nicht sehen?
Ja, ne? Ja, genau. Die Frage ist natürlich, ob man diesen Patienten schon am Vorabend erkannt hätte. Mhm. Ne? Und ich postuliere mal ja, dann wären wahrscheinlich diese Extremwerte nicht so wie am Morgen gewesen, aber sie wären eben schon erhöht gewesen. Und genau dafür ist der Score ja das Gute, dass er was erkennt, wo wir vielleicht mit unserem klinischen Blick noch sagen, na ja, da ist irgendwas komisch, aber ich kann es nicht fassen.
Und dann diese kleine Frage, could it be a sepsis?
Ja.
Und beim Delir einfach dran denken. Jetzt haben Sie schon gesagt, die Hyperkapnie, die haben Sie so ein bisschen aus Ihrem News-Algorithmus rausgenommen, weil es teilweise im klinischen Alltag zu viele Fragen aufwirft. Es gibt ja auch andere Laborparameter, an denen es immer mal wieder Kritik gibt. Einer sind die Blutkulturen, wir haben es schon gehört, 3 aus einer Punktionsstelle. Das ist nicht der Kritikpunkt. Der Kritikpunkt ist, wie lange es dauert, bis die Blutkulturen zurück sind. Wie stehen Sie dazu?
Also tatsächlich aus intensivmedizinischer Sicht läuft es einfach schlecht. Ne, wir haben einen Notfall und wir entnehmen Blutkulturen und die werden in vielen Kliniken hunderte Kilometer in Labors geschickt, manchmal erst am nächsten Morgen. Und auch wenn es die Mikrobiologie im Haus ist, dann ist die personell nicht 24/7 besetzt und auch nicht am Wochenende oftmals nicht. Und dadurch ist die Diagnostik rund um die Uhr einfach nicht möglich. Und das führt dazu, dass die Ergebnisse der Blutkulturdiagnostik nach 2 bis 3 Tagen ankommen, mancherorts noch später. Obwohl es möglich wäre, innerhalb von 12 bis 24 Stunden das Ergebnis zu haben. Und das ist natürlich für einen Notfall. Man stellt sich mal beim Herzinfarkt vor, ja. Man sagt ja, Troponin, ja, geht erst morgen früh oder so, ne. Also es ist undenkbar. Und natürlich fangen wir eine kalkulierte Therapie an mit Antibiotika. Es geht ja gar nicht anders, ne. Aber die kann Lücken haben. Resistenzproblematik nimmt immer mehr zu. Und wir wollen nicht jede kalkulierte Therapie mit Reserveantibiotika machen. Die kann also Lücken haben. Und das ist für den Patienten oft ein Todesurteil. Wenn er unbehandelt, ist ja eine unbehandelte Sepsis. Und was auch wichtig ist, die schnellen Ergebnisse sind die Basis für eine frühzeitige Deeskalation der antiinfektiven Therapie. Und Deeskalation heißt ganz klar weniger Resistenzentwicklung, Schützen des Mikrobioms unserer Patientinnen und Patienten, von denen wir noch gar nicht alles wissen, was da für Interaktionen sind. Und das heißt auch weniger Nebenwirkung der Breitspektrum-Antibiotika und manchmal sogar bessere Wirksamkeit. Bestes Beispiel, Staphylococcus, was wir vorhin im Fall hatten. Cefazolin ist da ein sehr schmal wirksames, extrem gut wirksames Antibiotikum. Und das breitwirksamere, was wir kalkuliert geben, was übrigens auch ein S, also ein Sensibel im Rhizotogramm hat, ist aber nicht so gut im Patienten wirksam. Also dafür ist eben eine schnelle Diagnostik wichtig und das haben wir leider für den Notfallsepsis aktuell nicht.
Hier also eine klare Kritik. Okay, jetzt haben wir einen Fall gehört, eigentlich einen ziemlichen Klassiker, so ein bisschen kaschiert durch diese plausible Alternativhypothese mit dem Alkoholentzugsdelir. Sie haben aber auch noch einen Fall für uns dabei, wo einen jetzt die Sepsis vielleicht nicht so ganz sofort angesprungen hätte.
Ja, tatsächlich ist ja ein Organversagen der Sepsis die zerebrale Organversagen, also dass die Leute verwirrt sind oder irgendwelche Bewusstseinseintrübungen und solche neurologischen Zustände haben. Und da ist es ein Patient, der wurde mit dem Rettungsdienst gebracht in die Notaufnahme und ist praktisch unter dem Verdacht eines Schlaganfalls eingeliefert worden. Und was war gewesen? Das ist eine ältere Dame gewesen, wo eben die Kinder gesagt haben, Mensch, sie lallt so komisch, hat so ein bisschen Sprachstörung, ist auch ein bisschen schläfrig, weiß nicht so genau, wo sie ist und die Sprache kommt uns komisch vor. Und da hat der Rettungsdienst gesagt, naja, verwaschene Sprache, Schlaganfall, Stroke Unit. Klare Sache, nicht gescreent worden, ne? Dann hätte man vielleicht schon ein paar Alarmzeichen gehabt. Die hatte nämlich dann bei einer Notaufnahme eine ziemliche Tachypnoe. Aber auch da, und das ist ganz entscheidend, hat man sich leiten lassen von dieser Aufnahmediagnose. Die war schon ein bisschen besser als schlechter AZ. Ne? Das ist ja die klassische Einweisungsdiagnose. Und dann hat man natürlich ein Kopf-CT gemacht als erstes. Da gibt es ja ein Zeitfenster für einen Stroke, was man einhalten muss und hat nichts gefunden. Und dann hat man gesagt, ja, ist es vielleicht Passagier oder so und hat die Patientin auf die neurologische Normalstation verlegt. Und dort ist sie dann am nächsten Tag schlechter geworden. Und was man auch nicht gemacht hatte, man hatte gar kein Infektionslabor abgenommen. Und das ist eben auch so ein Punkt, dass wenn man die gescreent hätte, die Patientin, dann wäre die nächste konsequent gewesen, ich muss eine Infektion ausschließen. Und dazu mache ich ein Infektionslabor, dazu nehme ich die Leukozyten ab, mache ein DIF-Blutbild, ein CRP, idealerweise ein Procalcitonin. Und wenn ich da eben Veränderungen sehe, dann ist es eben noch mehr als ein Schlaganfall oder ein Schlaganfall mit einer Lungenentzündung, kann ja auch sein. Ne? Und dann eben Sepsisverdacht. Und so war es hier bei der Patientin. Und das ist gar nicht mal so selten, dass eben das so passiert. Und die Lösung wäre gewesen, wenn der Rettungsdienst diese Patientin konsequent gescreent hätte, obwohl der primäre Verdacht Schlaganfall war, dann wäre eben auch die zweite Diagnose mit dabei. Und bei uns gilt durch solche Fälle auch in der Notaufnahme und überall, jeder Patient gilt so lange als potenziell septisch, bis das Gegenteil bewiesen ist.
Jeder und jede.
Ja, der da in die Notaufnahme kommt, ne, und stationär aufgenommen wird. Ja, wenn der natürlich, aber selbst eine Hüftfraktur, ne, also das ist ja, ich hätte jetzt fast gesagt, na, wenn der einen Knochenbruch hat, dann nicht, aber das stimmt ja nicht, ne. Ganz oft haben wir ältere Menschen, die genau deshalb gestürzt sind, weil sie eben ein Problem hatten mit einer beginnenden Sepsis. Und dann die Fraktur haben.
Und zur Atemfrequenz, ne, das finde ich immer ganz interessant. Das ist ja so ein Parameter, den haben wir in Deutschland manchmal gar nicht so richtig auf dem Zettel. Da sind ja die Amerikaner ganz wild drauf. Ne? Die machen ganz viel mit der Atemfrequenz.
Ja, ich weiß es gar nicht. Auf die Amerikaner sind ja sowieso wild, manchmal ziemlich verrückt auch, wie wir gerade leidvoll erkennen müssen. Aber bei der Atemfrequenz ist tatsächlich so, das machen halt die klassischen Messinstrumente nicht so einfach. Ne? Also und da muss ich zusätzlich eben noch was zählen und mittlerweile machen die Monitore das, aber da gibt's halt mega gute Daten von den Berliner Kollegen aus Auswertung von Rettungsdienstprotokollen, wie schlecht dieser wichtige Parameter dokumentiert wird, ne?
Also auch da vielleicht kleines, wenn man es noch nicht so auf dem Schirm hat, kleine Take-Home-Message, einfach mal die Atemfrequenz zählen, das hilft wirklich wahnsinnig.
Unbedingt.
Und dann lassen Sie uns doch zum Abschluss noch auch einmal schauen, wir haben es jetzt schon mal angerissen, Sie engagieren sich ja in dieser Initiative Sepsis-Dialog auch schon einige Zeit und das ist ja auch eine ganz interessante Initiative, weil da viele Kolleginnen und Kollegen was mitnehmen können. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, also wir haben uns schon ewig mit Sepsis hier in Greifswald beschäftigt, über 20 Jahre, das kam mal durch das SEPNet. Eine Initiative aus Jena von Professor Reinhardt, der praktisch deutschlandweit die Sepsis sehr etabliert hat und als wichtiges Thema praktisch allen immer wieder vor Augen geführt hat. Und in dem Rahmen haben wir viele Studien mitgemacht und dann haben wir irgendwann gelesen, dass man durch Qualitätsmanagement, also durch Schulung von Personal, Sepsissterblichkeit reduziert. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Land die Studie damals kam. Und da haben wir gedacht, Mensch, das wäre ja mal was, das könnten wir ausprobieren. Wir wussten damals, dass wir eine Sepsissterblichkeit von 60% hatten. Das war normal an deutschen Uniklinika damals zu der Zeit. Das ist ungefähr, ja, ich würde schon sagen, 20 Jahre her. Und dann haben wir gedacht, na, das können wir ja mal machen. Dann haben wir angefangen zu schulen, haben auf der Intensivstation angefangen, sind dann in Notaufnahme und auf die Normalstation gegangen und haben im ersten Jahr unsere Sterblichkeit auf 45% reduzieren können nach einem Jahr. Und ganz entscheidend, der damalige Vorstand hat unserer Bitte stattgegeben, eine Personalzuführung zu machen. Also wir haben praktisch die erste deutsche Sepsisschwester damals bekommen und finanziert bekommen. Und die hat praktisch die Schulung organisiert, hat Qualitätsparameter erhoben, so was jetzt im IQ-TIQ-Verfahren also notwendig ist. Das hat die damals schon erfasst. Und das haben wir dann rückgekoppelt, erzählt und geguckt, wo gibt's die größten Probleme und sowas. Und dadurch hat sich das eben immer weiter etabliert. Und der Name ist einfach, naja, wir haben gedacht, irgendwas mit Sepsis und Dialog hört sich auch gut an. Und das hat sich jetzt bewahrheitet. Also der Dialog ist ja das Entscheidende bei allem eigentlich, was man tut. Insofern war das, glaube ich, eine gute Wahl, dieser Name. Und mittlerweile ist dieser Sepsis-Dialog eben ein Teil der Kampagne Deutschland kennt Sepsis, die eben deutschlandweit über Sepsis aufklärt. Und wir machen so den Schulungsmaterialteil in der Kampagne.
Also ein Überzeugungstäter.
Absolut, ja. Deswegen sage ich also, das Credo war mal, habe ich immer wieder gesagt, ein paar Verrückte und ein bisschen Geld. Also die Verrückten, das sind die, die einfach Bock darauf haben müssen, das zu ändern. Das meinte ich auch vorhin mit Spaß. Qualitätsmanagement muss Spaß machen und kann es auch. Und etwas Geld, das ist die Sepsisschwester. Also jeder Vorstand, der meint, Qualität bei Sepsis ist ohne finanzielle Aufwendungen zu tun, der irrt. Das geht nicht. Man muss schon dafür was investieren für diese Qualität.
Klare Worte an dieser Stelle. Gibt es sonst noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Für ganz wichtig halte ich das neue Qualitätsverfahren im stationären Bereich. Und bitte, bitte lassen Sie uns gemeinsam da nicht irgendwie noch mehr Arbeit und stöhnen und sagen, lassen Sie uns gemeinsam Spaß haben. Es geht um die Patientinnen und Patienten, die sich beschweren, dass es mal wieder nicht funktioniert hat mit unserem Sepsis-Erkennen und mit unserem Sepsis-Behandeln. Und das kann das Verfahren verbessern. Und wenn das noch abfärbt auf den Rettungsdienst, auf den ambulanten Bereich, dass eben Sepsis so ein wichtiges Thema wird, dann wäre es praktisch Idealzustand. Und die Bedingungen in Deutschland sind mehr als ideal.
Sagt Dr. Matthias Gründling, Leiter des Projekts Sepsis-Dialog und Oberarzt an der Klinik für Anästhesiologie der Universitätsmedizin Greifswald. Dr. Gründling, herzlichen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast waren.
Ja, gerne. Das hat Spaß gemacht.
Das kann ich so nur zurückgeben. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr zu Hause hattet auch Spaß beim Zuhören. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, man kann die Pflichtfortbildung Sepsis mit Amboss machen. Sprecht da am besten einfach mal in der Klinik drüber, dann bekommt ihr das auch in gewohnt guter Amboss-Qualität. An dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis, ab jetzt könnt ihr euch für den Amboss Award 2026 bewerben oder ein Projekt vorschlagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch mitmacht. Wir müssen uns selbst feiern. Unsere Arbeit ist so wichtig. Da sollte es Preise für geben. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr den Amboss-Podcast weiterempfehlt, wenn ihr auf Abonnieren klickt und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, bis dahin, ciao.